Okay, Philipperbrief, Kapitel 4. Wir lesen heute von ganz konkreten Geschwistern und ihren Namen und ihren Beziehungen und das, was Gott ihnen zu sagen hat. Und ich glaube, dass es schon ganz schön krass ist. Na, wir lesen hier diesen Brief und wir lesen viel über die Dinge, die uns betreffen in unserer Beziehung zu Gott. Wir lesen aber in diesem Brief auch sehr persönliche Dinge, vor allen Dingen von Paulus. Er selbst offenbart sich selbst und seine Beziehung zu Jesus und noch vieles andere, was er uns mitteilt. Er zeigt uns aber auch ganz konkrete Personen auf, nämlich wir haben schon von Timotheus gehört, von Epaphroditus. Und heute hören wir von weiteren Geschwistern, Evodia, Syntyche, Clemens und ein Bruder, dessen Name vielleicht Syzygos geheißen haben mag. Alles Namen, die uns als Deutsche natürlich ein bisschen fremd erscheinen, aber den Griechen durchaus geläufig. Und wir treten ein in diesen Bereich, wo Paulus am Schluss seiner Briefe immer so Schlussermahnungen loslässt. Nochmal so, bevor er den Brief schließt, fallen ihm nochmal 1000 Sachen ein, was die Kinder denn alles machen sollen und was sie nicht machen sollen. So, ne? Wenn man dann das Haus verlässt, sagt man den Kindern noch, also und das darfst du nicht und das darfst du machen und hier und das und so, ne? Und mach das so und so und so. Na, wenn ich das Haus verlasse, dann will ich noch einmal alles gesagt haben. Und er wird sehr konkret hier, Herr Paulus. Und der Geist Gottes wird sehr konkret. Und ich weiß nicht, wenn du Evodia geheißen hättest, ob du das so gerne gehabt hättest, dass dein Name in diesem Zusammenhang hier genannt wird. Es werden sehr gute Dinge über Evodia und Syntyche hier gesagt. Es wird aber auch eine Sache angesprochen, die wohl etwas schwierig war, etwas problematisch. Und sie werden ermahnt. Ihnen wird etwas nahegelegt. Also lesen wir in Kapitel 4, Vers 2. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Evodia und Syntyche. Der Name Evodia bedeutet im weitesten Sinne Glück, die Glückliche. Das ist es ja, was wir unseren Kindern gerne mitgeben auf dem Weg. Einen Namen, der sozusagen ein Segen für sie ist. Ja, und ihre Eltern haben ihr Segen mitgegeben. Dir soll es wohl ergehen. Dir soll Glück beschieden sein. Evodia, die Glückliche. Syntyche, auch das heißt im Grunde, na, wenn man es ein bisschen richtig deutet, auch die Glückliche. Es hat ein bisschen einen anderen Zusammenhang, eine andere Herkunft sozusagen, wo dieses Wort sich herleitet. Aber im Grunde bedeutet dasselbe. Die Glückliche, möge es dir immer gut gehen. Mögest du immer Glück im Leben haben. Glücklich, du Glückliche. Also Evodia, die Glückliche. Und Syntyche, die Glückliche. Und sie können sich wahrhaft glücklich schätzen. Warum? Weil ihre Namen im Buch des Lebens stehen. So hat es Jesus auch gesagt, Lukas 10, Vers 20. Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch nicht darüber, dass über das, was ihr alles tut, was ihr alles hinkriegt. Durch die Kraft Gottes natürlich, nicht aus eigener Kraft. Richtet eure Freude nicht zuerst aus auf euch selbst, sondern freut euch über etwas anderes. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Warum kann ich mich freuen, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist? Warum kann ich mich freuen, dass ich im Buch des Lebens stehe? Lass uns lesen in Offenbarung 20. Offenbarung 20 steht Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Mit anderen Worten, wenn du dein Name im Buch des Lebens steht, wirst du nicht in den Feuersee geworfen. Wir müssen es uns immer wieder klar machen. Unser alltägliches Leben, wir sind heute Abend hier, na, im Gottesdienst, dann fahren wir irgendwann nach Hause, dann legen wir uns wieder zu Bett, dann schlafen wir eine Runde, dann stehen wir morgens auf, wir gehen wieder zur Arbeit, wir machen dies, wir machen das, wir essen, wir trinken, wir sind wach, wir arbeiten, wir gehen abends schlafen, wir stehen wieder auf. Es scheint immer dasselbe, es scheint endlos so weiterzugehen. Das tut es aber nicht. Ich fand es interessant, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen Diskussionsrunde gesehen. Manchmal gucke ich da rein, nicht immer ständig, das kann man sich auch nicht ständig anhören. Das ist echt auch, oft ist das einfach auch nur blöde, dann mache ich das aus, weil das nur so ein Gezank ist irgendwie so. Aber das fand ich interessant. Es ging darum, um die Frage, ja, wie das ist, der Populismus wird mehr und mehr, kriegt Aufwind, viele Leute wenden sich den einfachen Antworten zu, sie wollen nicht mehr sozusagen diesen demokratischen, diese demokratische Arbeit auf sich nehmen, im Diskurs und in Kompromissen zu einem gemeinsamen Weg zu finden. Man holt die Keule raus, man postet Hassbotschaften, man wählt irgendwelche obskuren Heilsbringer oder Nicht-Heilsbringer. Und ich fand das interessant, weil das waren so Leute aus der Gesellschaft, die so, ne, anerkannt sind. War zum Beispiel oberste Redakteur, also der Chefredakteur von der Zeit, ne? Ja, genau. Ja, ja. Und ich fand das erstaunlich, was aus dem Mund dieses Mannes rausgekommen ist, wie bedrohlich diese Zeit jetzt ist, in der wir leben. Wie alles aus den Fugen gerät. Und ich denke, wir merken das ja auch, wie unsicher es immer mehr wird, wie die Sicherheit mehr und mehr flöten geht. Und es ging darum, ja, Frau Merkel hat jetzt wieder gesagt, okay, ich stelle mich nochmal zur Wahl. Und ja, und auf der einen Seite, wie schön das für die Leute ist, ja, das verspricht ihnen Sicherheit und sie werden sie wieder wählen und am Ende werden wir nochmal 4 Jahre Merkel haben und dann ist alles gut, dann sind wir wieder sicher und sie ist ja der Garant und so weiter. Aber auf der anderen Seite die Stimmen, die sagen, nein, letztendlich ist sie schon so lange an der Regierung und es ist nichts sicher, es geht alles den Bach runter und sie hat im Grunde kleistert sie das Ganze nur zu, dass es eigentlich totale unsichere Zeiten sind und dass wir eigentlich große Veränderungen entgegengehen. So war unterschiedliche Meinungen im Diskurs, aber was ich interessant fand, war einfach die Stimmung, die da war. diese sehr nüchternen Beobachter des Zeitgeschehens, dass sie merken, die Zeit, sie ist am Wanken. Es geht dem Ende entgegen. Und wir müssen uns vorbereiten, Geschwister. Es ist wichtig, dass wir uns auf das Ende ausrichten. Das sagt Paulus auch im Philipperbrief. Wir werden das nachher noch lesen. Er sagt, der Herr ist nahe. Und das hat natürlich vielfältige Bedeutung. Aber für uns heute spricht der Geist tatsächlich das Ende der Dinge. Es kommt. Es steht bevor. Und wir müssen uns bereit machen für diesen Tag. Und da ist die erste, wichtigste, alles entscheidende Frage: Steht dein Name im Buch des Lebens? Steht dein Name im Buch des Lebens? Was bedeutet das? Das bedeutet, ob du in Gottes Notizbuch stehst. Ob du auf Jesus Gebetsliste stehst. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ist das nicht gut? Ist das nicht ein Grund zum Freuen, wenn dein Name in seinem Notizbuch steht und wenn er sein Gebet verrichtet, Tag und Nacht in Ewigkeit, für uns, für Bethel, dann stehst du auf dieser Liste drauf. Und du stehst auf dieser Liste drauf, wenn es dann zum Gericht kommt und der Sohn Gottes vor den Richter, vor den Vater tritt und sagt, die, für die habe ich bezahlt. Und der Vater guckt auf die Liste und sagt, wer ist denn da alles dabei? Okay, Moment, deinen Namen? Wie heißt du? Dich kenne ich nicht. Dich kenne ich nicht. Dich kenne ich. Oh, schön, dass du da bist. Wunderbar. Ne? Und alle, die im Buch des Lebens sind, sie dürfen hineinkommen in die Stadt Gottes, dürfen in das neue Jerusalem hinein, haben Teil an der Ewigkeit Gottes. Das ist die alles entscheidende Frage. Bist du im Buch des Lebens? Und Jesus sagt ganz klar, freu dich über das, was Gott getan hat, nämlich, dass er dich eingeschrieben hat. Freu dich darüber. Freu dich nicht über deine Werke. Wieso nicht? Weil ich werde am Ende nach meinen Werken gerichtet und da werden ein paar gute Werke bei rauskommen, da werden ein paar schlechte Werke bei rauskommen. Ich bin froh, dass ich am Ende nicht nach meinen Werken gerichtet werde, sondern dass ich, weil mein Name im Buch des Lebens ist, weil Jesus sein Leben für mich gegeben hat, damit ich in diesem Buch drin stehe. Dass ich deswegen die Ewigkeit mit Gott verbringen kann, in ewiger Herrlichkeit leben darf. Was für eine Freude. Und Paulus sagt das nicht einfach nur so, sondern er hat die Ewigkeit vor Augen. Ja, er steht am Ende seines Lebens. Und du sagst vielleicht, okay, ich habe ja noch eine Menge vor mir. Im Vergleich zur Ewigkeit ist das nichts, die paar Jahre, die du noch hast. Und außerdem weißt du gar nicht, ob du noch Jahre hast. Ob dein Leben nicht morgen schon zu Ende ist. Ob da nicht schon für dich der Tag gekommen ist, an dem du vor Gericht trittst. Und da ist es das Wichtigste, das ist dein Name. Und du kannst jubeln, du kannst dich freuen. Ich bin sicher, ich weiß, mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Gott hat mich angenommen. Er hat alles bezahlt. Jesus hat alles für mich bezahlt. Was sagt Paulus die ganze Zeit in dem Brief? Freut euch im Herrn. Evodia und Syntyche, freut euch im Herrn, weil Jesus hat dich erlöst. Evodia, Jesus hat dich erlöst, Syntyche. Er hat all deine Schuld bezahlt, Evodia. Er hat all deine Schuld bezahlt, Syntyche. Wisst ihr, anscheinend haben die beiden Mädels einen Streit gehabt. Die haben Schwierigkeiten miteinander gehabt. Sowas wie, sie hat irgendwie sowas Komisches gesagt über mich. Sie hat irgendwie irgendwem etwas erzählt, na, von irgendwas, was ich gemacht habe. Das fand ich total daneben. Sie hat das weitererzählt einfach. Na, wie kannst du nur? Und vielleicht reden sie nicht miteinander. Wegen irgendeiner blöden Sache, die passiert ist. Ist dir irgendeiner blöden Sache, einem blöden Wort, was gefallen ist? Ist es nicht so zwischen uns? Passiert es nicht immer wieder? Was sagt Gott? Evodia ermahne ich. Syntyche sagt, juhu, er ermahnt Evodia. Evodia denkt, wieso bin ich denn jetzt die Schuldige? Und die Syntyche ermahne ich. Wir brauchen beide Ermahnungen in Situationen, wo wir nicht miteinander klarkommen. Wisst ihr, das ist die allergrößte Ausnahme, dass einer die Alleinschuld trägt in einer Auseinandersetzung zwischen Geschwistern. Es hat oft was mit beiden zu tun. Mit beiden zu tun. Der eine provoziert den anderen, der andere lässt sich provozieren. Der eine tut einen Fehltritt und der andere reagiert nicht geistlich, sondern fleischlich darauf. Paulus ermahnt beide. Wozu ermahnt er sie? Ich finde es gut, was Paulus hier macht. Er sagt, ich ermahne, dass sie dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Was ist mit dieser Gesinnung gemeint? Das ist die Gesinnung Christi, wovon er schon den ganzen Brief über gesprochen hat. Kapitel 2, Vers 2 sagt er, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Darum geht es. Dieses Denken, diese Haltung sollst du haben, Evodia. Du sollst sie haben, Syntyche. Was passiert, wenn ich diese Gesinnung habe? Wenn ich den anderen höher achte als mich selbst? Wenn ich die Gesinnung Christi habe, bereit, dem Vater gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz? Was ist, wenn ich diese Gesinnung habe? Der Streit ist vorbei. Die Gesinnung Christi, wie sieht sie aus? Lass uns da mal ein paar Verse angucken. Römer 12, Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Dieser Vers wird gerne dazu oder wird gerne genommen und muss oft dafür herhalten, dass wir in dem Streit verbleiben. Wir sagen, naja, ich wäre ja bereit, aber der andere will ja nicht. Dieser Vers sagt etwas anderes. Der sagt, guck auf dich selbst. Und du musst an dir selber arbeiten und alles tun von deiner Seite. Du kümmerst dich nicht um den anderen, sondern es ist deine Sache. Du musst an dir arbeiten, dass du in Frieden mit deinem Bruder, mit deiner Schwester lebst. Und Frieden heißt nicht Waffenstillstand, Geschwister. Frieden heißt in der Liebe einmütig verbunden miteinander. In Einklang. Gottes Ziel ist nicht einfach nur Waffenstillstand, sondern Gottes Ziel ist, dass wir in Einheit verbunden sind als ein Leib. Wenn möglich, so viel an euch liegt. Und das muss ich immer wieder sagen. Und Jesus hat das genauso gesagt. Matthäus 7, Vers 3. Folgende. Das Gleichnis mit dem Splitter im Auge und dem Balken. Kleine süße Splitter und der dicke, fette Balken im Auge. Zieh den Balken aus deinem eigenen Auge. Das muss ich mir immer wieder sagen lassen. 1. Korinther 6, Vers 7. Vers 5 fange ich mal an. Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Wir haben ja gesehen, eben im Philipperbrief spricht er auch von einem Bruder, der den beiden helfen soll, wieder zusammenzukommen, diese Einmütigkeit im Geist wieder zu finden. Was sagt Paulus hier in Vers 7? Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist die Gesinnung Christi. Nicht das Aufrechnen, sondern tatsächlich zu sagen, okay, die Schwester hat mir Unrecht getan, aber ich gehe darüber hinweg. Ich lasse das, ich überlasse es Gott. Und das ist das, was Paulus uns auch sagt. Er sagt, rächt euch nicht selbst, sondern überlasst die ganze Sache Gott. Wenn mein Bruder, meine Schwester ihren Fehler erkennt und mich um Vergebung bittet, dann soll ich vergeben. Ich soll aber auch schon vorher vor Gott meinem Bruder, meiner Schwester vergeben, wenn sie etwas an mir getan hat. Und vergeben heißt loslassen. Vergeben heißt sogar vergessen. Mich entscheiden dazu, nicht mehr darüber zu reden, es nicht mehr zu erwähnen, nicht mehr Anklage zu erheben. Sondern ich vertraue ganz Gott. Meine Sache ist bei Gott. Er wird sich darum kümmern. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Ich muss mir nicht Gerechtigkeit verschaffen. Ich lasse es einfach geschehen. Sie hat mir Unrecht getan. Syntyche. Sie hat mir solches Unrecht getan. Aber im Geist Christi vergebe ich ihr, lasse ich alles los. Und ich beschäftige mich mit dem, was ich getan habe. Ja, ich bin 2 Wochen lang, habe ich sie nur mit dem Hintern angesehen. Und ich gehe auf meine Schwester zu und ich sage, Schwester Syntyche, bitte vergib mir. Ich bin 2 Wochen lang sehr unfreundlich zu dir gewesen. Bitte vergib mir. Kein Wort über den Grund, warum. Kein Wort. Ich lasse es einfach dem Herrn machen. Was tut Syntyche? Sie lässt sich vom Herrn ermahnen und sagt, ich habe meine Schwester irgendwie lächerlich gemacht. In einer Runde habe ich eine Sache über sie erzählt, die unter uns gesprochen war, die ihr peinlich ist. Und ich habe es ausgesprochen vor einer Gruppe von Leuten. Seitdem guckt sie mich 2 Wochen nicht mehr mit dem Hintern an, ist so total kalt und biestig mir gegenüber. Aber ich lasse das los. Ich vergebe ihr darüber. Schwester Evodia, ich habe mich versündigt. Ich habe mein Plappermaul hat Sachen ausgeplaudert, das hätte ich nicht sagen sollen. So kommen die beiden Schwestern in diesem Geist zusammen. Was passiert? Wunderbare Versöhnung, oder? Sie sind ein Herz und eine Seele. Sie bekennen sich ihre Sünde gegenseitig und sie vergeben einander. Naja, das ist ein bisschen zu einfach, Jörg. So einfach ist das nicht. Ich glaube schon, dass es so einfach ist. Paulus sagt, es geht eigentlich nur um diese Gesinnung. Es geht um die Gesinnung Christi. Und in dieser Gesinnung, wenn ich diese Gesinnung habe, im Herrn, dann werde ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester eins. Und er sagt es zu Evodia, er sagt es zu Syntyche. Und er sagt es zu dem Bruder, wie heißt er hier so schön? Mein rechter Gefährte. Hier steht das Wort Syzygos, das bedeutet Jochgenosse. Ein Jochgenosse. Fand ich interessant. Ich habe dabei was entdeckt beim Nachforschen, was mir nicht aufgefallen war. Jesus sagt in Matthäus 19, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Okay? Das kennt ihr alle, ne? Was Gott zusammengejocht hat, steht da eigentlich. Da steht das Wort zusammengejocht. Zygos oder was weiß ich. Jedenfalls dasselbe Wort. Nun war der rechte Gefährte, der Syzygos, bestimmt nicht mit Paulus verheiratet. Aber sie haben in einem Joch zusammengearbeitet für den Herrn. Er war ein rechter Syzygos. Ich weiß nicht, dieser Name ist eigentlich nicht bekannt unter den Griechen. Es kann sein, dass dieses hier tatsächlich nur eine Bezeichnung ist und dass der Name tatsächlich fehlt, was aber ein bisschen merkwürdig ist, warum dieser Name hier fehlt an dieser Stelle. Es kann aber auch sein, dass er tatsächlich so hieß und dass Paulus das doppeldeutig sagt hier. Also du bist nicht nur Syzygos, sondern du bist ein rechter Syzygos, du bist wirklich ein wahrer Jochgenosse. Du bist jemand, der gemeinsam im Joch mit Jesus geht, oder? Nehmt mein Joch auf mich. Was ist denn sein Joch? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Komm, Evodia, komm, Syntyche, kommt wieder unter das Joch. Kommt gemeinsam unter das Joch Christi als Schwestern. Ja, auch Mann und Frau, dein Mann, deine Frau, kommt gemeinsam unter das Joch Christi. Gott hat euch zusammengejocht als Ehepaar, damit ihr gemeinsam im Joch geht. Und tut das. Sucht die Gemeinsamkeit in der Gesinnung Christi. Gebt eure Streitereien auf. Und findet wieder zusammen unter dem Herrn. Und ja, klar, natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, Dinge, die man klären muss, irgendwie, wo man unterschiedlich haben. Und das muss man klären, oder kann man. Aber wenn wir Frieden haben miteinander, dann können wir auch unterschiedliche Meinungen austauschen, miteinander darüber ratschlagen, was ist jetzt des Herrn Wille. Und darum geht es doch, oder? Nicht mein Wille geschehe. Nein, dein Wille geschehe auf keinen Fall. Aber auch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Herr. Und das soll unsere Gesinnung sein, auch wenn wir im Streit sind, in Meinungsverschiedenheiten sind. Was ist der Wille des Herrn? Als Ehepaare, als Geschwister untereinander. Was ist denn der Wille des Herrn? Und der Wille des Herrn ist, dass wir im Frieden zusammenleben, auch auf Kosten unseres Rechtes. Auch auf Kosten, dass wir meinen, Recht zu haben. Ich muss es aufgeben. Bereit sein, es loszulassen. Ich muss es auch aufgeben, dem anderen seine Schuld irgendwie aufzudröseln. Und es kostet auch meinen Stolz. Ja, ich muss bereit sein, meine eigene Schuld zu erkennen, mich zu beugen unter das Wort Gottes, mich zu beugen unter den Geist Gottes, der mir aufzeigt, wo ich daneben liege, wo ich falsch gehandelt habe, und bereit sein, das zu bekennen. In diesem Geist, in dieser Gesinnung, haben wir Einheit im Herrn. Und das ist der Wille Gottes. Paulus sagt hier nur, ich ermahne die Evodia, ich ermahne Syntyche, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Er sagt nicht, worum der Streit ging. Das ist ihm völlig egal. Er sagt auch nicht, wer jetzt Recht hatte und wer Unrecht, oder wer da ein bisschen Recht hatte und da ein bisschen Recht und da ein bisschen Unrecht und da und entschuldigst du dich bitte bei der und du entschuldigst dich bitte wegen dem. Da, na, und nein, ihr sollt die Gesinnung Christi haben. Und dann fügt sich alles von selbst. Ich brauche gar nicht mehr das alles aufzudröseln, das ganze Problem, den ganzen Streit, die ganze verfahrene Situation. Ich brauche es nicht mehr, alles aufzudröseln. Geschwister, wir sind psychologisch geprägt, von Psychologie stark geprägt. Und uns wird immer und immer wieder gepredigt, du musst erstmal alles analysieren. Und wir Deutschen sind ja auch die Analysiermeister, Weltmeister. Wir analysieren alles und jeden. Paulus hat durch den Geist Gottes hier die einzig wahre Analyse vorgenommen. Nämlich, er hat gesagt, hier ist die geistliche Gesinnung, stimmt hier nicht. Das ist fleischliche Gesinnung, irdische Gesinnung. Ihr seid im Streit miteinander und seid hart gegeneinander. Ihr sollt zur Gesinnung Christi zurückfinden. Das ist das Einzige. Und dann wird alles andere sich lösen. Und er sagt, mein rechter Gefährte, dich bitte ich, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Ja, Paulus sind diese beiden Schwestern so wichtig, dass er sie hier namentlich erwähnt. Er macht es nicht, um sie vorzuführen oder um sie irgendwie bloßzustellen, sondern die ganze Gemeinde leidet unter diesem Streit. Es ist nicht so, dass das irgendwie an der Gemeinde vorbeigeht, wenn wir so in Härte gegeneinander stehen. Nein, da bilden sich Grüppchen, da bilden sich Parteiungen. Das ist wichtig für die Gemeinde. Das ist nicht nur allgemein gesprochen in Kapitel 2. Einer achte den anderen höher als dich selbst, sondern das ist ganz konkret, Evodia, achte Syntyche höher als dich selbst. Syntyche, achte Evodia höher als dich selbst. Und du, lieber Bruder, achte die beiden Schwestern höher als dich selbst und nimm dich ihrer Sache an, kümmere dich darum und lass es nicht einfach laufen. Stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Ihm ist es wichtig, diese beiden teuren Schwestern, sie haben mit mir gekämpft. Synathleten, sie waren Mitathleten. Sie haben mitgelaufen, sie sind mitgelaufen. Sie haben sich eingesetzt, sie haben sich hingegeben, diese süßen, tollen Schwestern. Und jetzt macht der Teufel alles zunichte. Nein, Bruder. Du bist ein rechter Gefährte, du bist ein rechter Jochgenosse. Du wirst das hinkriegen. Kümmer dich darum. Paulus kann es nicht machen. Er kann sie hier nur durch den Brief ermahnen, aber er bittet den Bruder, ihnen hier beizustehen, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Guck mal, und es ist nicht ein Ermahnen von oben. Jetzt hört er nicht mit eurem Streit auf, sonst fliegt ihr aus der Gemeinde raus oder irgendwie sowas, weißt du, sondern es ist diese Liebe, diese Hingabe. Diese Schwestern, auch das zu sehen, eben nicht nur das Negative zu sehen, diese Streithähne hier oder diese Zicken, dieser Zickenkrieg, diese Zickenterror. Nein, es sind diese teuren Schwestern, die sich für das Evangelium hingegeben haben, die an meiner Seite gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Ja, sie sind teure Geschwister, sie sind teure Kinder Gottes. Sie sollen wieder eins sein. Das ist erfüllt meine Freude, sagt er in Kapitel 2. Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Freut euch im Herrn, alle Zeit, das ist es. Freut euch im Herrn. Wenn du dich im Herrn freust, dann bist du nicht so schnell beleidigt, weil irgendwer eine komische Äußerung getan hat, die vielleicht deinen Stolz verletzen könnte. Denn wenn du dich im Herrn freust, dann bist du nicht stolz. Wenn du dich des Herrn rühmst, dann rühmst du dich nicht dich selbst nicht, sondern du rühmst dich des Herrn, dann brauchst du nicht irgendwie beleidigt zu sein, wenn irgendwer deinen Stolz verletzt. Freut euch im Herrn, alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Er kann nicht aufhören mit seinem blöden Gefreue, dieser Paulus. Er hat das Ziel vor Augen. Er hat das Ziel vor Augen. Und Geschwister, das hat er doch gesagt. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich habe das Ziel vor Augen. Freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Das ist das Ziel, was er vor Augen hat. Der Herr ist nahe. Ich lasse mich von nichts davon abhalten. Wisst ihr, und Paulus war ein Vorbild, auch für die Philipper. In diesem Brief zeigt er das. Da gab es Leute, die ihm Probleme gemacht haben, die das Evangelium aus Neid verkündet haben. Was sagt er? Ich freue mich. Lass sie doch irgendwie eine blöde Gesinnung haben und Streit anzetteln und irgendwie versuchen, mich auszustrechen. Ist mir egal. Hauptsache, Jesus wird groß gemacht. Und darüber freue ich mich. Paulus ist ein Vorbild darin, in so einer Situation, wo ihm selbst Unrecht getan wird, einfach das zu sehen, was für Jesus oder was Jesus dient. Freut euch im Herrn alle Zeit. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Dieses Wort Milde, eure Sanftmut, eure Demut, eure Güte auch. Das, was Gott euch geschenkt hat, das soll allen bekannt werden. Nicht nur denen, mit denen ihr gut könnt. Meine Clique. Mit denen bin ich gut drauf. Ja, die lade ich auch mal zum Kaffee ein. Mit denen hänge ich gerne mal ab. Mit denen habe ich gerne Gemeinschaft. Die lade ich zu meinem Geburtstag ein. Was hat Jesus gesagt? Wenn du Leute zum Geburtstag einlädst oder zum Festessen, dann lade nicht deine Freunde ein. Das ist ein krasses Wort, oder? Das machen wir doch ständig. Wir machen nichts anderes. Wann halten wir endlich das, was er uns sagt? Was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich sage? Paulus sagt, allen Menschen soll eure Milde bekannt sein. Also, lass uns auf Menschen zugehen, die uns nicht sympathisch sind. In der Gemeinde am Sonntag. Leute, die du anguckst und denkst, nö. Na, wenn du mit deinem Essen irgendwie in der Hand gehst, so ne, an den Tischen vorbei und guckst, wo ist ein freier Platz. Ne? Und da ist ein freier Platz. Und du denkst, nee, das ist nicht mein Platz. Kennst du das nicht? Wir sortieren schon sehr gut aus, wo wir uns hinsetzen, zu wem und zu wem nicht. Eure Milde, eure Güte, eure, ja, dieser Sanftmütige, das soll allen bekannt werden. Jesus macht keinen Unterschied. Wir machen Unterschiede. Lass uns doch mal herausfordern lassen hier von so einem reifen Bruder, der sagt, hey, wende dich allen Menschen zu. Und dann weiß ich, was da in meinem Innern dagegen spricht. Dagegen spricht, das ist mir zu anstrengend. Das ist mir zu schwer. Ich habe keinen Anknüpfungspunkt mit diesem Menschen. Der ist so anders. Ja, ich sag dir, der ist so anders, weil du ihn noch nicht kennengelernt hast. Und wenn du ihn anfängst kennenzulernen, ja, dann stellst du fest, tatsächlich, er ist vielleicht sogar noch viel anderser, als du gedacht hast. Aber du merkst, dass da etwas ist, wenn es ein Bruder ist, wenn es eine Schwester ist, dann merkst du, dass da etwas ist, was dich und ihn verbindet, was so tief ist. Ihr könnt über etwas reden und ihr merkt, boah, da ist etwas Tiefes. Und selbst wenn das nicht so ist, wenn da nicht etwas ist, was du empfangen kannst, dann kannst du doch geben, oder? Einem Menschen, der da alleine sitzt und der eigentlich jemanden braucht, der ihm mal zuhört. Bist du bereit, mal ein Ohr zu sein im Leib Christi? Dich hinzusetzen und ein Ohr zu sein und Dinge zu hören, die dich eigentlich gar nicht interessieren? Und dir dieses Herz Christi schenken zu lassen, dass du merkst, wie Jesus dich dazu führt, hinzuhören und dich darauf einzulassen und Mitempfinden zu haben, Mitleid zu haben. Ja, und für den Bruder dann zu beten, für die Schwester dann zu beten. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Auch dieses, ja, dass ich den Streit nicht, also dieses nicht auf mein Recht beharren. Es soll allen bekannt werden, dass wir solche Leute sind, die nicht auf ihr Recht beharren, die nicht so typisch deutsch sind. Du, dein Strauch wächst über meinen Gartenzaun. Ich rufe die Polizei. Ja, das gibt's, oder? Wisst ihr das nicht in Deutschland? Genau, ich hole die Kettensäge, Alter. Na? Also, unsere Milde soll allen bekannt werden, auch in diesen Dingen, wisst ihr? Weil wir wissen, der Herr ist nahe, er wird richten. Da, wo uns so Unrecht getan wird, wir brauchen uns nicht selbst zu rächen. Gott ist der Richter, er wird Recht schaffen. Ich brauche mich nicht zu rächen. Der Herr ist nahe, das ist für mich eine Hilfe. Er wird Recht schaffen, ich brauche nicht mir selbst Recht schaffen. Und der Herr ist nahe bedeutet aber auch für mich, er kommt, wenn... In einem Augenblick und dann stehe ich vor ihm und soll Rechenschaft ablegen. Wo findet mich Gott denn? Findet er mich in einem milden Zustand oder in einem zornig aufgewühlten, rechthaberischen Zustand? Bin ich noch mitten im Streit? Wie groß die Demütigung für Syntyche und Evodia, wenn sie vor dem Herrn erscheinen, mittendrin noch in ihrem Streit, oder? Und er muss sie erstmal zurechtweisen. Dann lasse ich mir doch vorher lieber durch die sanfte Stimme des Heiligen Geistes was sagen, bevor ich unter die flammenden Augen des Herrn treten muss, der dann alles wegbrennt, diesen ganzen Mist. Der Herr ist nahe. Ja, und das feiern wir auch, wenn wir Abendmahl feiern. Da sagen wir auch, wir verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt. Und auch das Abendmahl ist genau das. Paulus hat darum gerungen. Es wird in den Evangelien an drei Stellen wird das Abendmahl uns erzählt, die Situation des Abendmahls, eine wirklich angefochtene Situation. Sie haben auch gestritten und Jesus musste ihnen deutlich machen, Leute, ihr seid hier im falschen Geist zusammen. Ich bin gekommen, ich bin der Herr und ich diene euch. Ihr sollt auch so sein, ihr sollt mir nachfolgen, darin einander zu dienen und nicht danach zu streben und zu fragen, wer ist der Größte unter euch. Nehmt das mal, nehmt teil an mir, habt Anteil an mir, ich gebe mich euch, dass ihr mich in euch aufnehmt, damit mein Geist, meine Gesinnung euch bestimmt und euch leitet, indem wie ihr miteinander lebt. Und dann im 1. Korintherbrief wird das Abendmahl an einer Stelle nochmal aufgegriffen. Und Paulus zitiert es ausführlich. Warum? Weil Spaltung in der Gemeinde ist. Und er sagt, das soll nicht sein. Wenn ihr zusammenkommt, dann sollt ihr die richtige Haltung haben. Ihr sollt aufeinander Acht haben, ihr sollt aufeinander warten, ihr sollt einander zuvorkommend sein, ihr sollt einander nicht zum Anstoß werden. Ihr sollt den Frieden miteinander suchen. Und deswegen, wenn wir jetzt Abendmahl nehmen, dann lasst uns das tun. Lasst uns den Frieden miteinander suchen. Lasst uns zusammenkommen, gerade da, wo Spannungen sind, wo wir es schwer haben miteinander. Lasst uns zusammen das Brot nehmen, den Saft, den Wein, gerade da, wo es schwierig ist, mit dem Bruder, mit der Schwester. Lasst uns zusammen hinsetzen. Lasst uns die Chance nutzen, um uns zu versöhnen im Herrn. Er hat uns so viel vergeben. Er hat sein Blut vergossen für deine Sünde. Was bist du oder wer bist du, dass du die Sünde deines Bruders, deiner Schwester festhältst? Dass du deinem Bruder, deiner Schwester knechtest und knebelst? Und wer bist du, dass du nicht vielleicht auch dich versündigt hast an deinem Bruder und deiner Schwester? Jesus, wir danken dir dafür, dass du dein Blut für uns vergossen hast, Herr. Dass du diese furchtbare Spannung ausgehalten hast. Diese, unseren Hass, unsere Rechthaberei, unsere Blindheit für die eigene Sünde. Du hast das alles ausgehalten und ertragen am Kreuz. Herr, dafür lob und preise ich dich, dass in dir der Friede ist. Du bist unser Friedefürst. Du hast uns Frieden geschenkt. Du hast uns Frieden gemacht, dass wir versöhnt sind mit Gott, dem Vater. Jesus, wir danken dir so sehr dafür. Wir danken dir, dass du uns das Mahl gegeben hast, dass wir es jetzt heute wieder feiern können und nehmen können. Und Jesus, ich bitte dich, dass du all das an Spaltung und Trennung, was da ist in unserer Mitte, Herr, dass du das beseitigst, dass du uns reinigst davon. Herr, und es ist die irdische, die falsche, die fleischliche Gesinnung in meinem Herzen, die Versöhnung verhindert, Herr. Vergib du mir. Reinige mich davon. Und hilf du mir, Schritte zu gehen, Jesus. Schritte, die zur Versöhnung, zur Einheit beitragen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns auch zu Friedenstiftern machst, Herr. Dass du uns zu Jochgefährten machst, die in Sanftmut und Demut Frieden stiften, Herr. Wir preisen dich dafür und danken dir, dass du unser Friedefürst hier bist, um uns zu begegnen durch deinen Geist jetzt und Heilung, Vergebung, Versöhnung, Erneuerung zu schenken.